Ja, versuche jetzt in dem leider etwas verkürzten Zeitplan auch noch klarzukommen. Der Titel des Vortrags ist Emacs als Rapid Prototyping-Plattform für MIDI-Eingaben und die Aufgabenstellung, die sich da ergibt, ergibt sich bei mir als einem, als der dem Hauptprogrammierer von Lilypond, einem Notensatzprogramm, darin, dass man als Musiker eigentlich mit den Tastaturen auf solchen Teilen hier tendenziell schneller ist als mit der Computertastatur, obwohl ich mit der Computertastatur auch nicht gerade langsam bin. Aber für bestimmte Aufgaben sind halt so umfangreich ausgestattete Tastaturen, die wir hier auch sehen, einige Tasten mehr aufweisen, als der Computer zur Verfügung stellen würde, nicht unpraktisch. Ich habe jetzt hier ein Akkordeon mit und kein Eingabekeyboard, wie man das sonst verwenden würde, aus dem einfachen Grund, weil Platz, Gewichtsprobleme, das Ding ist schwer genug. Man sieht es hier für die in den hinteren Reihen noch einmal von vorne. Und was halt hier in diesem Fall auch wichtig ist, ist, dass ich jetzt in dieser Aufnahme rechts ein Stück aus dem Verdeck herausgeschnitten habe. Man sieht, da steckt Elektronik hinter. Die Elektronik ist allerdings nur nachträglich eingebracht worden. Das Gerät selber hat noch die volle akustische Funktionalität. Es ist aber dadurch möglich, dann ich mache das nochmal etwas größer. Es ist dadurch möglich, die Daten abzunehmen und im Computer oder im Keyboard oder Ähnlichem zu verwerten. Ich benutze hier mal den Mauscursor. Man sieht, dass hier an den Tastenhebeln, die an diesen Klappen sind und die Töne betätigen, sind kleine Magneten angebracht und gegenüber von den Magneten. Das sind dann hier die schwarzen Dinger, die aussehen wie Transistoren, für diejenigen, die wissen, wie Transistoren aussehen in dem Gehäuse. Das sind Hallelemente. Man sieht, die gehen hier unten auf eine Platine und jedes Hallelement hat hier noch extra eine Diode. Wer sich mit Tastenmatrixen auskennt, weiß, Diode heißt, man kann beliebig viele Tasten drücken und obwohl die in einer Matrix angeordnet sind, kann man also auch so ein Viereck in dieser Matrix drücken oder ein Dreieck. Und die Auslese-Elektronik weiß immer noch, welche Tasten sind gedrückt. Das ist leider etwas, was viele Computertastaturen heutzutage einsparen. In dem Moment, wo man so etwas wie VMPK, also ein virtuelles Keyboard, verwendet unter X-Windows, ist es dann fällt es lästig auf, dass wenn man Akkorde spielt, dass manche Akkorde erkennt das Teil, manche Akkorde erkennt es nicht, weil die Dioden eingespart wurden und damit, je nachdem, welche Tasten gedrückt wurden, halt nicht zu viele auf einmal gedrückt werden können. So, was ist jetzt MIDI? MIDI ist das, was hier nach der Elektronik rauskommt aus dem Kabel. Das ist eine Digitalschnittstelle für Musikinstrumente, wo Notensignale übertragen wird. Jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke, wird ein Signal übertragen an den Rechner. Jedes Mal, wenn ich eine Taste loslasse, wird ein Signal übertragen. Bei diesem Instrument werden dann auch noch Signale übertragen, wenn ich auf der Bassseite Sachen drücke. Was nicht übertragen wird, hier ist die Anschlagstärke. Bei einem Klavier ist das eine sehr wichtige Größe, wie stark haue ich auf eine Taste. Das ist bei dieser relativ einfachen MIDI-Elektronik, wird es nicht übertragen. Was bei einer heutigen Ausstattung von einem MIDI-Akkordeon undenkbar wäre, es wird auch nicht der Druck, der innerhalb des Instrumentes herrscht, übertragen. Das ist eine ganz wichtige Größe, wenn man tatsächlich das als Musikinstrument und nicht als Eingabeinstrument nutzen will. Es wäre sogar wichtig als Eingabeinstrument, wenn man Techniken verwendet wie Bellow Shakes, das heißt, man hält einfach die Tasten gedrückt und macht diesen hier, um mehrere Töne hintereinander zu machen. Das kriegt diese Elektronik auch nicht mit. Sie ist aber trotzdem ganz gut zu verwenden, was halt auch ganz nett ist, man kann das Ding auf den Tisch setzen, dann hat man hier die Tastatur in der einen Hand und die Computertastaturen der anderen. Das ist für Noteneingabe eine Möglichkeit, bei der man dann natürlich die Bässe hier hinten nicht noch spielen kann, aber bei der man doch relativ schnell Einzeltöne einhacken kann. Gut, ich bin vom Thema abgekommen. Wir waren bei der MIDI-Schnittstelle. Die Hardware-Seite sieht hier eine serielle Schnittstelle vor mit Stromschleife. Die wird mit Optokoppler auf der Empfängerseite dann ausgelesen. Für denjenigen, der nicht weiß, was das heißt. Es bedeutet zum einen, die Geschwindigkeit, mit der die Sachen übertragen werden können, ist begrenzt, damit die Optokoppler nicht zu teuer werden. Zum anderen heißt es, es brummt nicht. Und weil eine Potentialtrennung herrscht zwischen Eingang und Ausgang. Und das bedeutet, man kann mit dieser Schnittstelle beliebig viel Zeug zusammenstöpseln, auch im praktischen Bereich des Musikers. Und man kommt halt nicht in die unangenehme Situation, die der Musiker halt häufiger kennt. Er hat Sachen zusammengesteckt und plötzlich ist irgendwo ein lautes Brummen. Und dieses Brummen wird man auch nicht wieder los. Und das liegt dann an Masseschleifen, die als große Spule wirken, wenn auch nur mit einer Wicklung, aber halt dafür mit einem sehr großen Durchmesser und Ärger machen. Und aufgrund dieser Potentialtrennung ist die eigentlich recht alte MIDI-Schnittstelle, die Anfang der 80er Jahre rausgekommen ist, immer noch ganz beliebt. Die niedrige Geschwindigkeit, mit der übertragen wird, 30 Kilobot, das sind zwar zumindest so um die 3 Kilobyte, die in der Sekunde kommen, aber wenn man mal einen vollen Akkord spielt oder sich einfach nur auf das Ding drauflehnt, da kommt eine Menge an Daten zusammen. So ein typisches Key-Down-Signal besteht aus 3 Byte, einem Kommando-Byte und den Daten für die Taste, die gedrückt wurde und wie stark die Taste gedrückt wurde. Dann ist man schon auf ein Drittel runter. Und um das netter zu gestalten, gibt es also, es gibt zum einen Kommandos, die sind sehr wichtig, zum Beispiel Timing-Kommandos, mit denen sich verschiedene Teile synchronisieren. Die werden auch dann abgeschickt, wenn man inmitten eines anderen Kommandos drin ist. Das heißt, dann sind die Kommandos ineinander verschachtelt. Diese speziellen Real-Time-Commands, nennen die sich, sind nur ein Byte lang. Aber man muss damit rechnen, dass jederzeit in dem Zeug, was man kommt, so ein Ding drin ist. Und es gibt auch den Fall, wenn das Kommando-Byte von einem Kommando mit mehreren Bytes als Parameter, wenn das dasselbe wäre wie das letzte, dann wird das gar nicht erst wiederholt. Die Datenbytes sind alle im Bereich 0 bis 128, sind dadurch erkennbar und die Kommandos-Bytes liegen halt drüber oder was umgekehrt. Doch so rum war es richtig. Und wenn dann jetzt herrenlose Datenbytes eintrudeln, dann muss der MIDI-Empfänger sich sagen, okay, dann was war denn das letzte Kommando, was gekommen ist, dann mache ich halt noch ein Kommando von der Sorte, aber mit neuen Daten. Und diese Komplikationen bei der Dekodierung, auf die kommen wir gleich praktisch zurück, die müssen natürlich berücksichtigt werden im Programm. Wenn man jetzt anschaut, wie kommt das Zeug in Linux an, dann ist die allgemeine Schnittstelle, mit der man normalerweise arbeitet, ein ALSA-Device. ALSA ist ein Soundsystem, das bietet unter anderem eine RAW-MIDI-Schnittstelle an, bei der einfach nur das Zeug, was von draußen kommt, auf dem Port erscheint. Das ist nicht die Default-Schnittstelle, die ALSA verwendet, aber das ist die, die wir hier verwenden müssen, weil die Default-Schnittstelle, die es verwendet, die auch bei virtuellen Keyboards und so, die man auf dem Bildschirm hat, normalerweise verwendet wird, sind Sequencer. Da hat man eine schöne Liste von Devices, die man miteinander verkoppeln kann. Und dieses Sequencer-Device, das macht auch schon selber alles in die Datenpakete, die ganzen Komplikationen, die ich eben mit Paketen, die durcheinander kommen oder unvollständig kommen, geschildert habe, sind in dem Sequencer-Device schon erledigt. Dummerweise will ich jetzt mit dem Emacs direkt anfangen können und der kommt mit diesen speziellen Devices, die mit I/O-Controls und Ähnlichem arbeiten, nicht klar. Die RAW-Schnittstelle ist dagegen kein Problem. Die kann man auch mit Bordmitteln verwenden. Wenn ich jetzt also mal auf einen anderen Bildschirm gehe, mir ein Terminal hole Und dann sage ich da cat slash dev slash snd slash c2. Nee, MIDI war es. MIDI c2. Hallo? Ah, ich habe nur eine Schnittstelle. MIDI c1 d0. Das ist dann die Schnittstelle, die hier angeschlossen ist. Und wenn ich jetzt hier so ein paar Tasten drücke, dann sieht man, wie der Schrott eintrudelt. Auch auf der Bassseite. Man sieht, bei den Akkordtasten kommt einiges mehr an Schrott zusammen. Also Akkordeons, wie der Name schon sagt, haben auf der Bassseite auch die Möglichkeit, mit einem Knopf einen ganzen Akkord auszulösen. Und der erzeugt dann entsprechend mehr Müll auf der Schnittstelle. Das sieht noch nicht so schön aus. Ach ja. Wenn wir ein virtuelles Keyboard verwenden wollen, das eigentlich der Normalverbraucher, bevor er entscheidet, das ist so toll, jetzt brauche ich Hardware, würde dann so etwas haben und damit erstmal versuchen zu arbeiten. Hat natürlich auch den Vorteil, dass weniger Platz auf dem Schreibtisch in Anspruch nimmt. Und so wie der typische Schreibtisch aussieht, kann das durchaus ein Vorteil sein. Wenn ich mir das anschaue, dann habe ich das Problem, das erscheint nicht unter den Raw MIDI Devices. Ich kann aber mir daraus Raw MIDI Devices vom Kernel erzeugen lassen, indem ich ein passendes Kernel-Modul lade. Das war. Ja, jetzt muss man blind schreiben. Ne? Naja. Gut. Ja, beim Passwort-Tippen muss man ja eh blind schreiben. Von daher. So, jetzt habe ich da das Device gemacht. Wenn ich jetzt nochmal schaue, was ich für Devices habe in DevSND, dann sind da jetzt neue MIDI-Devices dazugekommen. Die heißen jetzt MIDI C2D0, C2D1, C2D2, C2D3. Das sind vier Teile, die kann man dann, wenn ich hier Edit sage, Connections und sage Output MIDI Connection, dann kann ich da zum Beispiel dieses RAW-Device als Output-Device nehmen. Und wenn ich jetzt entsprechend da das Teil öffnen würde, was war das? MIDI C2 D0, genau, das erste. Dann müsste das eigentlich, ja, dann kann ich mit dem Teil hier den Schrott senden. Das heißt, wir können uns jetzt auch vorstellen, wir machen den Rest hier mit. Das mache ich jetzt nicht, weil es ist nicht so wichtig, welche Taste ich drücke. Das heißt, auch der Mitschnitt sollte das überleben, das nicht zu sehen. Und ich kann mit dem Teil besser umgehen. Okay, dann brechen wir das mal gerade wieder ab. Aber dieses Modul, das hat mich sehr viel Schweiß gekostet, bis ich das Teil ausprobieren konnte. Es ist, ich muss es zugeben, in MIDI How-To, Linux MIDI How-To, was auch schon relativ alt ist, ist das erwähnt, aber leicht zu überlesen. Ich habe im Endeffekt dann jemanden gefragt, den ich in der Manpage gefunden habe, wie zum Teufel kann ich denn überhaupt? Und dann hat er das vorgeschlagen. Ja, gut, den haben wir schon, die kurze, ungute Lösung. Wenn man etwas genauer sehen will, was kommt da eigentlich an? Hexdump minus groß C ist dafür nicht schlecht. Das Problem ist, dieser Hexdump wartet immer, bis er eine Zeile zusammen hat, bevor er sie ausgibt. So, das heißt, wenn ich jetzt hier Tasten drücke, passiert erstmal nichts und dann kommt es irgendwann in einer etwas lesbareren Form raus. Und dann kann man sich halt das Manual, die MIDI Specification holen. Die offizielle habe ich leider auch nicht. Liegt nur in gedruckter Form vor und die müsste man sich bestellen. Es gibt aber Zusammenfassungen im Netz und dann kann man halt Kopf kratzen, wenn man feststellt, dass da die Bytes durcheinander fliegen oder Kommandos fehlen oder sonst etwas. Die Information ist überall im Netz zu finden, nur nicht an der Stelle, wo man sie braucht oder wo man sie erwartet hätte. Also man hat also bei der MIDI-Programmierung durchaus damit zu kämpfen, die Informationen zu finden, die man braucht. So, jetzt gucken wir mal. Ja, und von Emacs aus kann ich das dann natürlich gucken. Da haben wir ein Emacs mit sg:// Da habe ich jetzt das Problem, dass der Port schon belegt ist, weil ich ja schon was gestartet habe eben. Ach nee, wahrscheinlich noch nicht mal. Er ist mir ja abgestürzt, von daher dürfte es noch funktionieren. Make Serial Process war das. Und dann war .port /dev/snd. Langsam weiß ich es auswendig. VDC1D0. Und was man auch wissen muss, die Bootrate abschalten. Sonst versucht er eine Bootrate einzustellen, das geht aber bei diesen Kernel-Devices nicht. Die Bootrate ist zwar 31.250, aber das macht dann Ärger. Ich glaube, hier hat das sogar akzeptiert und ignoriert, aber wenn man auf das virtuelle Device geht, spätestens dann gibt es Ärger. So, jetzt habe ich das gemacht. Es gibt einen Prozess, weil ich keine anderen Sachen angegeben habe, gibt der Prozess einfach Zeichen, die er liest, da wieder. Und da habe ich also noch eine Möglichkeit, Schrott zu bekommen. Aber das Entscheidende ist, der Schrott kommt in Emacs an. Und das heißt, wir haben die Möglichkeit, damit was zu tun. So, Emacs, ich denke, die meisten, die hier sitzen, wissen, was Emacs ist. Der ist eine Entwicklungsumgebung und Arbeitsumgebung, die um einen Editor gewachsen ist. Und das ist das Logo, unter dem man Emacs heutzutage kennt. Das ist das Logo, unter dem vielleicht einige Alteingesessenen in Emacs kennen. Das ist das Kitchen Sink Logo. Everything and the Kitchen Sink ist mal ein Spruch gewesen. Also Emacs kann alles. Warum jetzt ausgerechnet das Spülbecken dafür steht, weiß ich nicht, aber das ist...
Naja, weil es eben auch beim Abwaschen hilft.
Na ja, gut, weil der Schrauber benutzt das Spülbecken auch für alles, was er nicht tun sollte. Ja, gut. Die zugrunde liegende Philosophie bei Emacs, es gibt halt eine antiken Philosophie, Heraklit hat halt Pantarei, alles fließt, als Grundsatz gemacht. Das heißt, wenn man einmal in einen Fluss geht, kann man nicht das zweite Mal in denselben Fluss gehen. Er ist nicht mehr derselbe, es ist alles in Veränderung. Und unter Unix gibt es halt die Philosophie, alles ist als Datei ansprechbar, was leider hier nur als Raw-Device funktioniert. Wirklich, und unter Emacs ist die Philosophie, Emacs ist ein Editor, der Editor ist für alles zuständig, was Text ist, und alles ist Text. Also gibt es halt keine Sachen, für die Emacs eigentlich nicht zuständig wäre. Nicht jede Datei ist Fließtext, das hat Heraklit nicht so ganz hingekriegt. Also was Emacs unter anderem ist, ist ein Mail- und Newsreader. Ich könnte das alles vorführen, aber ich muss da jetzt durchgehen, einfach um die Zeit durchzukriegen. Man kann Directory browsen, Man kann HTML-Browser ist mittlerweile auch eingebaut, und zwar wirklich eingebaut. Das ist nicht nur, dass er irgendeinen Textbrowser aufruft und das Ergebnis anzeigt, sondern der rendert das selber. EWW, Emacs, Wide Web. Es ist ein Infobrowser, das ist im Rahmen von, jetzt gucke ich mal, ob ich da, Info ist ein Help-System, was interaktiv ist. Wenn ich, ja, da bin ich gerade in den Emacs-Seiten, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Lillipons-Seiten im Notensatzprogramm gehe und da mal reinschaue, wie das da aussieht, dann spielt das eigentlich seine vollen Stärken aus. Ich gehe hier mal durch und ja, Common Notation, References, man sieht also, das Blättern hier durch ist relativ flott, das hat nichts mit HTML-Geschwindigkeit zu tun und das Ganze ist hier mit Beispielen, mit Grafiken drin. Man hat einen Index, man kann also suchen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Staccato suche oder so, da schauen wir doch mal, nach Staccatissimo gibt es auch, deswegen hat er nur so weit vervollständigt, kann ich danach suchen, gehe dann sofort an die Stellen und wenn man jetzt zum Beispiel sowas nimmt wie das Lillipond Manual, was so ziemlich das einzige größere Manual ist, wo tatsächlich auch Bilder drin sind, auch wenn Emacs diese Fähigkeiten hat als Reader, dann stellt man sehr schnell fest, die Alternative in den Web-Manuals zu suchen, also in dem HTML-Manual und nicht eine Suchmaschine zu verwenden, auch wenn man das tun kann, ist unglaublich viel ineffizienter, als sich hier durchzuklicken, weil das ist alles schon formatiert. Naja, es spart einem viel Zeit, wenn man sich damit beschäftigt, aber das ist eigentlich der Grundtenor von Emacs. Man muss sich damit beschäftigen. Gut, er kann auf Netzwerk- und nutzertransparenter Dateisystemzugriff, heißt zum Beispiel, ich kann sagen slash sudo, also ich sage, ich will ein sudo-Kommando verwenden, Doppelpunkt, Doppelpunkt, slash etc, slash fstab, dann drücke ich return, dann fragt er mich nach dem Passwort, was für sudo verwendet wird und danach zeigt er mir die Datei an, slash etc, slash fstab und ich kann sie editieren und abspeichern. Das macht er, indem er eine Shell-Session aufmacht, in der er dann das sudo-Kommando laufen lässt und wo er dann wo er die Dateien, die ich schreibe und lese, entsprechend kodiert, damit er die über diese serielle Schnittstelle schicken kann. Das ist auch einer der Gründe, weswegen er diese Möglichkeiten zur Kommunikation hat, einfach weil man tatsächlich damit mit Text arbeiten kann. Und zwar ohne, dass man einen neuen Editor aufmachen muss, sondern man sagt halt dem Editor, jetzt möchte ich ihn auf einen anderen Rechner oder ich möchte ein anderer Benutzer sein und unter dessen Rechten arbeiten und das geht halt alles innerhalb von Emacs. Man kann seine Shell drin laufen lassen, mache ich selten mittlerweile. Das hat einen Terminal-Emulator, also wenn man Telnet laufen lässt irgendwo, es hat zumindest den Vorteil, man kann immer zurückblättern und kann sehen, was war vorher in der Session. Man kann Grafik drin anschauen. Ich hätte jetzt meinen Vortrag auch im Emacs anzeigen können, aber der hat keinen guten Vollscreen-Modus für grafische Previews. Und natürlich kann man programmieren. Es gibt einen symbolischen Rechner, der kann integrieren, differenzieren und Ähnliches. Der kann auch zum Beispiel Frequenzen in MIDI-Nummern umrechnen und in Notennamen. Das ist etwas relevant vielleicht, wenn ich den anschmeiße und sage, ich habe 441 Hertz oder so und will wissen, wenn ich das konvertiere in die wissenschaftliche, na, was macht er denn da? Aha, dann muss ich das noch ihm sagen. Wieso braucht er denn da so lange? Was ist mit meinem Rechner los? Naja gut, da sagt er, das ist fast ein A4, aber es ist noch mit 4 Cent Abweichung nach oben. Das sagt die Musiker was, das sind 400stel Halbtöne, die das zu hoch war. Wenn ich das jetzt in MIDI konvertiere, ich weiß nicht, wird er sich wahrscheinlich über die Cents beschweren. Nee, auch eine Möglichkeit. 69 wäre der Code für A4. Okay, der ist originell, den kannte ich noch nicht. Na gut. Und aufgrund dessen, dass der symbolische Rechner diese Zahlendarstellung verwendet, nehme ich dann diese Darstellung auch, wenn ich das Ganze in Emacs reinlaufen lasse. Ach, Editor ist Emacs auch. Und Lilypond, das Programm, womit ich die Noten dann erzeuge, ist ein Notensatzprogramm. Es läuft nach dem guten alten Prinzip von Batch-Programmen, wie man es von Tech kommt. Vorne kommt Text rein, den man mit dem Editor erstellt, mit dem Editor. Hinten kommt PDF raus und MIDI-Dateien, die man auch abspielen kann. Die Eingabe sieht zum Beispiel so aus. Wenn ich mir da angucke, was dabei herauskommt, da ist eine Viertelnote, ein C, dann ist noch eine Viertelnote, ein E, wo ein Bogen anfängt. Und dann kommt ein Akkord mit drei Noten, die eine halbe Note darstellen, mit einem C und G, E und G, und da endet dann der Bogen. Und das ist dann die Ausgabe. Das heißt, ist schon relativ kompakt, wenn man das mit der Computertastatur eingibt, aber es ist halt immer noch entschieden weniger kompakt, als wenn ich das hier einfach spiele. Ja, ich laufe mal wieder meinem Vortrag vor, sehe ich gerade. Das, was ich gerade gesagt habe, sehen wir jetzt auf der Folie und können auch gleich zur nächsten übergehen. So, jetzt ist die Frage, wo tun wir dann die Sachen, wenn wir sie gelesen bekommen? Ich meine, sie irgendwo in einen Puffer zu packen, ist ja ganz nett, aber wir wollen hier experimentieren, wir wollen Prototyping machen. Und dann ist die Frage, wo können wir das am geschicktesten machen? Und der geschickteste Ort dafür ist die zentrale Eingabeschlange von Emacs. Da werden wir die Sachen hinschaufeln und ihnen Namen geben. Diese Events in der zentralen Eingabeschlange sind typischerweise Tastensequenzen, also Ctrl-X, Ctrl-C oder so. Oder es sind Mausklicks. Wenn man irgendwo Spezielles hinklickt, dann werden halt die Koordinaten und das Timing in ein Event verpackt und wird rübergeschickt. Und diese Timings sind eigentlich auch relativ interessant für Musiksignale, weil in einer späteren Phase wird man vielleicht sagen wollen, wir wollen die Notenlängen automatisch erkennen. Und dafür ist es eigentlich dann wichtig, die Timings zu haben. Das wird schon wichtig, wenn man sagt, ich will Akkorde erkennen, also mehrere Noten zusammenfassen können, weil die Noten werden im Endeffekt nach wie vor hintereinander eintreffen. Und ich kann zwar fordern, wenn ich eine Note loslasse, bevor ich die nächste spiele, ist es kein Akkord, aber wenn man tatsächlich realistisch schnell spielen will, ist das sehr schwer, so explizit Staccato zu spielen, dass nie zwei Noten überlappen. Da ist es also auch schon interessant, das Timing zu erkennen. Ja, die Mausklicks enthalten noch andere Informationen, dort, wo der Klick hinging, also Koordinaten auf dem Bildschirm, welche Region, ob das in einem Scrollbar war oder ob das im Textfeld war. Und Mausklicks, also die können auch ein Drag werden, man kann ja auch Sachen irgendwo hin und her ziehen, können getrennte Daten für das Drücken und das Loslassen von der Taste enthalten. Und das ist für die Timing-Daten wieder mal recht interessant. Also eigentlich muss man sagen, das, was wir da in der Eventschlange haben, das ist schon gar nicht so schlecht. Also machen wir einfach Mausklicks draus. Also sowas Ähnliches wie Mausklicks, etwas, was Emacs nicht auf die Nase fallen lässt, aber was er nicht als Mausklicks interpretiert oder als Operationen, die nicht belegt sind. So, woher kriegen wir das? Das haben wir jetzt schon gezeigt. Wir konnten das Character Device lesen. Man kann, anstatt das Zeug in Buffer zu laden, kann man eine Filterfunktion definieren. Das heißt, immer wenn was ankommt, sammelt Emacs das und ruft dann eine Funktion mit dem Gesammelten auf. Das ist genau das, was wir brauchen. Dann müssen wir das Ganze kodieren. Wir wollen ja daraus Mausklicks machen. Wir müssen die Probleme im Protokoll, die wir im RAW-Device haben, müssen wir auch alle behoben kriegen. Jetzt sieht es so aus, dass Emacs, teilweise ist es etwas historisch, CCL-Programme ausführen kann. Das ist so eine Art Assembler-Programm. Die werden auf Strings ausgeführt und können wieder Strings erzeugen. Es geht also eigentlich ziemlich genau in die Richtung, die wir brauchen. Wenn ich mir jetzt das Modul, was ich hier habe, MIDI-KBD, ich hoffe, das ist auch das Richtige, anschaue, so, dann definiere ich da die Notennamen, die bekannt sind mit C, C-Sharp, D, D-Sharp, E, F, F-Sharp, G, G-Sharp, A, A-Sharp. Da sieht man ja, ja, was ist denn mit den Bchen? Gibbet nicht. Das ist die reine Tonhöheninformation. Da ist nicht kodiert, ob diese Tonhöheninformation über ein Dis oder ein S erreicht wurde. Und das muss man dann nachher im Kontext erschließen. Das mache ich dann auch nachher, aber das ist noch nicht der Fall in den Symbolen, die eintrudeln. Dann sieht man, hier gibt es Channel Identifiers. Und hier ist dieses CCL-Programm. Das hat ein paar Schleifen, das liest was ein, es hat Register, also es bekommt seine Daten in Registern und es steckt seine Zwischenergebnisse auch wieder in Register. Es kann also pausieren, es kann stehen bleiben an der Stelle. Wenn also ein Read aufgerufen wird und der String, von dem es liest, ist leer, dann beendet es die Sachen, speichert aber seinen Registerzustand inklusive des PCs und kann dann an derselben Stelle fortsetzen. Diese ganze Dekodiererei, da dekodiere ich alle möglichen MIDI-Signale, inklusive der Realtime-Messages, die zwischen reinplatzen und den Kommandos, und unvollständige Kommandos werden halt zwischengespeichert in der Registermaschine und werden dann ausgegeben, sobald sie vollständig geworden sind. Und wenn man eine Taste drückt mit Kraft 0, das ist ein versteckter Hinweis, dass man eigentlich die Taste losgelassen hat. Das wird hier auch umkodiert. Diese Kodierung mit Tastendruck mit Stärke 0 wird deswegen gemacht, weil dann hat man mehr dieselben Kommandos hintereinander von derselben Sorte und kann dann die wiederholten Kommandos weglassen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Man nutzt dann den MIDI-Datenstrom besser aus. Und dieses Ausnutzen des Datenstroms kehre ich hier wieder um. Das Assembler-Programm ist einen guten Bildschirm lang, das gebe ich zu, aber für ein Assembler-Programm inklusive Kommentare ist das eigentlich recht sparsam. Und das macht halt die komplette MIDI-Dekodierung. Das ist halt auch beschrieben, wie man in diesem Modus mit diesem Zeug programmiert. Man sieht, die Anwendung hier unten ist irgendwo da. Da mache ich ein CCL Execute on String in dem Filterprogramm, was da reinkommt. Das schickt dann, dekodiert den String um in einen String, der dann wirklich nur noch die Informationen enthält, die ich haben will und die ich auch verwerten kann. Und ruft dann entsprechend die Funktionen auf, die hier oben sind, die dann die Events zusammenschnüren, das Timing dazu packen und alles machen. Das sieht jetzt erstmal furchtbar aus, ist aber relativ kompakt, sind also auch nur ein paar Dutzend Zeilen, die da zustande kommen. Das Device öffnen ist dann straightforward, geht über den Make Serial Process, den ich mache. Was ich vorher mache, ist gucken, ist das Device schon vorher offen? Wenn ja, mache ich es erstmal zu, damit es keinen Ärger gibt und öffne das dann. Wenn ich das jetzt aufrufe, ich habe es wahrscheinlich noch nicht mal geladen, das müsste ich jetzt dann mal machen. Load File lili.elc. Source File ist newer, das ist verdächtig. Dann habe ich gerade noch irgendwas geändert, dann lade ich die. Ja, besser ist besser. Wird langsamer sein, aber ist immer noch schnell genug. Wenn ich jetzt gucke, was passiert, wahrscheinlich passiert gar nichts. Ich kann aber Control, ich habe es jetzt nur geladen, ich muss es immer noch öffnen, das Device. Vorher passiert da auch nichts. Das war mit Sicherheit eine Fehler, Device or Resource Busy. tue ich da? Da habe ich nichts. Ach, das war das Ding, was ich gerade per Hand gestartet habe, um zu demonstrieren, dass das Make Serial Process funktioniert. Das läuft natürlich noch weiter und das gibt mir das Device nicht frei. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob ich das jetzt darf ich. Und wenn ich jetzt hier Tasten betätige, ach, das ist schon im Lilypond MIDI Mode. Das ist vielleicht ungeschickt gewesen. Gehen wir in einen Buffer, der nicht von MIDI unterstützt wird. Und dann kann ich sowas sagen wie Ctrl-HK, wie Scribe Key, dann drücke ich hier eine Taste. Und jetzt habe ich die Taste losgelassen und das ist auch ein Event, deswegen ist die Meldung dann verschwunden. Das nächste Mal halte ich sie fest. Da ist dann jetzt als Event rausgekommen Channel 1. Also MIDI kennt 16 Channels, auf denen Signale kommen. Und auf Channel 1, das ist kein Scrollbar, sondern ist dann das Signal A4 gekommen. So, und wenn ich jetzt loslasse, geht die Meldung weg, weil das Release-Signal interpretiert halt auch noch und das wird dann ignoriert. Gut, dann, das heißt, ich sehe jetzt diese Events, die trudeln ein. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, local set key, dann drücke ich hier eine Taste, mal gucken, welche das ist. Channel 1, ach, das war ein C, ja. Locally to command, was nehme ich für ein Kommando? Fortune weiß ich, glaube ich, nicht.
Habe ich, glaube ich, nicht.
Fortune gibt es tatsächlich. Das wird wahrscheinlich nichts tun. Gut. Und wenn ich jetzt halt die Tastatur auf der Tastatur drücke, dann ruft er das Kommando Fortune auf, was in diesem Fall wieder eine Fehlermeldung verursacht. Can't compile Fortune File sowieso. Ne? Das ist nicht tragisch. Wir wissen, wir könnten irgendwas Beliebiges mit auflösen. Das heißt, wenn man jetzt versucht zu überlegen, wie editiere ich am praktischsten? Wenn ich jetzt ein Kommando brauche, was backspaced und ich will nicht das Instrument aus der Hand legen, dann kann ich mir halt irgendeine Taste auf dem Akkordeon umdefinieren, lege ich mir einen Backspace drauf und kann dann damit rückwärts gehen. Was halt auch geht, ist, wenn man sagt, okay, das ist unhandlich bei diesem riesen Keyboard, wenn ich da immer zur einen Seite gehe, verliere ich meine Position, das will ich dann auch nicht beim Editieren. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, was aber sehr einfach zu machen ist, ich gucke mir den Code an, wo füge ich denn Akkorde ein? Und dann gucke ich, hat dieser Akkord mehr als 5 Noten? Dann ist er unwahrscheinlich. Ne? Dann zähle ich halt die Noten und dann mache ich stattdessen Backspace. Das heißt, wenn ich mich verspielt habe, dann mache ich pack, 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 pack und gehe dann über das Verspielte wieder rückwärts weg. Gut, jetzt wollten wir mal, will ich hier in den Buffer gehen. Das ist ein Lilypond-Buffer, in dem habe ich jetzt schon den Modus an. Da kann ich jetzt tatsächlich dann einzelne Noten spielen. Die erkennt jetzt nur den Notendruck. Wenn ich mehrere auf einmal drücke, dann kommen die in irgendeiner Reihenfolge hintereinander. Da habe ich jetzt mir noch die Mühe gemacht, einen Akkordmodus zu programmieren. Wenn man sich mal anschaut, wie kompliziert das war, das geht am einfachsten, denke ich mal, wenn ich jetzt... da in das Verzeichnis gehe und na. So, das steht unter Versionskontrolle, was man nicht sieht. Gucke ich mir den JIT-Log an. Implement Lily MIDI Chord Node. Das ist dieser Commit. Und jetzt gucken wir mal, was der tut. Log-P. Falsch. Sollte auch dann den Commit angeben. So, das ist, der macht einen Miner-Mode für Chords und listet die Chord-Kandidaten und macht eine Variable, wo er die aktuell gedrückten Tasten reinstoppt. Dann gucken wir, was hier passiert. Dort, wo ich die Taste drücke, guckt er, ob der Chord-Mode an ist. Wenn ja, stopft er die einfach in die Tasten, also in seine Variable rein, hängt die hinten an, anstatt was zu tun. Wenn nein, druckt er sie aus wie vorher, also gibt er sie in den Text rein. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Dann habe ich eine Chord-Insert-Routine, die sortiert die Noten, die sie bekommt. Wenn man Akkord hat, möchte man eigentlich normalerweise die von tief nach hoch sortiert haben und fügt die dann ein. Und dann gibt es eine Tastenbelegung, um den ein- und auszuschalten. Das ist in diesem Fall das Ctrl-C, Ctrl-M kleiner. Und dann habe ich noch eine zusätzliche Routine, wenn ich eine Taste loslasse. Die ist ein bisschen komplizierter, die guckt sich an. Wenn ich jetzt eine Taste loslasse, sind Tasten, die habe ich Tasten, die von der Zeit meines eigenen Tastendrucks auch schon mindestens 70% belegen. Wenn ja, sage ich, die gehören zu meinem Akkord dazu, gebe die aus und vergesse. Und das funktioniert ganz gut, wenn ich das mal dann demonstriere, indem ich da umschalte auf den Akkordmodus mit der Tastenkombination, die ich gewählt habe, dann sehen wir, dass wir da auch eine Anzeige für diesen Modus bekommen. Dem kann man ihn an- und ausschalten. Und wenn ich jetzt hier Tasten drücke, passiert gar nichts. Wenn ich sie loslasse, kombiniert er die dann halt eventuell zu Akkorden, was natürlich auch auf der Bassseite auf einem Akkordknopf funktioniert. Also das ist dann ein einzelner Tastendruck. Und wenn man dann guckt, wie viel Zeit brauche ich, um jetzt eine typische Begleitung auf dem Akkordeon zusammenzuschreiben, dann sage ich, okay, die Begleitung ist in Channel 2 und 3. Die reduziere ich jetzt mal gerade auf die beiden Kanäle. 2CMC, 3CMC. Damit er mir nicht mitschneidet, was ich auf der anderen Seite mache. Dann kann ich mir das Teil schnappen. Jetzt muss ich gucken, weil das Kabel unten rauskommt, dass ich keinen Unfug mache. Damit das Ganze jetzt auch, damit man hören kann, was man macht, weil ich habe jetzt hier keinen MIDI-Expander hier. Das kann sich zwar ganz drollig anhören, ist aber im Endeffekt etwas aufwendig. So. Wenn ich über aufwendig rede, während ich eine halbe Stunde das Gerät anlege, ist das nicht besonders glaubwürdig. Ne? Wie man sieht, da ist nichts, wenn ich auf der rechten Seite spiele, obwohl da sicherlich was ankäme. Da kommt was. Ne? Ich habe jetzt kein Backspace hier. Aber muss ich mal gerade überlegen, ich muss ja irgendetwas wählen, was auch abgespielt werden darf, ohne dass es Ärger gibt. Also brauche ich jemanden, der gestorben ist vor Walt Disney. Ich nehme Mordechai Gebirtig, dessen Werke deswegen gemeinfrei sind, weil er im KZ umgebracht wurde. Und deswegen ist er im Gegensatz zu anderen, die rechtzeitig emigriert werden, hier spielbar. Da muss man sich dann doch fragen, ob es Sinn macht, das Copyright am Todesdatum des Komponisten festzumachen. Aber das ist ein anderes Thema. Schlaf schon, mein Kind, mein Jüngling, jäugelich deine Macht zu. Die Morgen wird Käufer verlaschens, nur schlaf sie mir, hey, ju, ju, ju. Die Morgen wird Käufer verlaschens, nur schlaf sie mir, hey, ju, ju. So, wenn wir uns jetzt anschauen, was da rausgelaufen ist, ist das eigentlich schon ziemlich genau die Bassbegleitung. Ich Ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht auf diesen Anschluss stelle. Das war, ich glaube, da vorne war erst noch. Ja, der war noch Unfug. Da geht's los. Machen wir eine Bassstimme draus. Clef, Bass. Jo. Das Ganze sind per Default sowieso Viertel. Das ist allerdings Dreivierteltakt. Und machen wir den Krusch da oben mal weg. Sieh einer an, da haben wir jetzt hier schon mehr oder weniger die Basspassage. Das letzte sollte nach, wird wohl nach, na, da ist irgendwo was, irgendwo fehlt einer. Aber, jo, in der dritten Zeile fehlt uns was, ne, da mal gerade hingucken, da fehlt eine Wiederholung. Interessant, da ist ein Akkord, der nur zwei, was ist denn da schief gelaufen? Interessanter Akkord da.
Das erste Doppel in dem Takt, das ist wahrscheinlich den ganzen Takt ausgehalten.
Ja.
Das sind anderthalb Noten. Und dann geht es eigentlich wieder mit der Bassnote und mit dem A.
Ja, das Originelle ist nur, dass hier zwei Noten sind. Das ist, kann man eigentlich gar nicht erzeugen mit den Tasten, aber machen wir das, sagen wir mal. Also müsste man sich da mal anhören. Also anhören. MIDI older than source, reformat MIDI. Ach ja, ich habe noch kein MIDI erzeugt. Das ist auffällig. Also mache ich ein Layout hier und ein MIDI. Mache also erzeuge sowohl ja, der Previewer fehlt. So. Das heißt, ich kann mir jetzt das anhören. Na? Das MIDI-File, no such file or directory. Jetzt hat er sich beschwert, dass. Moment. Ich muss doch dann MIDI erzeugen. Offensichtlich ist er anderer Meinung als ich. MIDI. Bevor ich darüber nachdenke, machen wir das so, dann bin ich mir sicher, dass er eins erzeugt. Da ist das MIDI. Und jetzt höre ich rein gar nichts, weil noch kein Pulsaudio gestartet ist. So, da haben wir einen Player. Gucken wir mal, was hier passiert. Ja, rein gar nichts. Wäre schön, wenn ich einen MIDI-Expander hätte. Ja gut, das kann ich jetzt mangels Mitspielen des Rechners gerade nicht überzeugend vorführen. Man wird es halt abhören, dann hört man halt, wo die Macke ist. Dann kann man in dem PDF dann, also gut, hier kann man sehen, wo sie ist, wenn man das anklickt, das hat Point und Klick, ne, kommt man auf die passende Stelle in der Source, kann man das dort editieren und kann dann noch korrigieren. Aber zumindest sieht man, dass ich jetzt schon mal eine große Ladung Noten da habe einfügen können und zwar auf eine relativ schnelle und unkomplizierte Weise. So, wir haben jetzt auch kurz vor 6. Ich fürchte, ich muss dann auch schon zum Fragen? Nö, 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 nö. Mein Bus fährt erst um 6:30. Und er fährt hier vorne ab, also von daher habe ich noch jede Zeit, Fragen zu beantworten. Ich weiß aber nicht, was ihr noch für Pläne habt. Ja. Wenn also noch Fragen sind, die für alle interessant sind, bin ich natürlich gerne bereit, die jetzt zu beantworten. Ansonsten bin ich auch danach noch ein paar Minuten hier.
Also, du kannst das Ganze auch irgendwie abhören lassen aus dem Radio und so weiter und sammelt das Ganze um in Noten.
Die Frage war, ob ich Sachen, die ich im Radio höre, hier an meinen Rechner anschließen kann und dann die Noten sammeln. Die Antwort darauf ist, die wenigsten Radios übertragen MIDI-Signale. Das heißt, man muss dann erst einen Audio-zu-MIDI-Konverter dazwischen schalten. Die Qualität von denen ist verschieden und typischerweise für kompliziertere oder orchestrale Arrangements oder Sachen, die mit Effekten, Hall und Ähnlichem versehen sind, eher schlecht. Die Sachen funktionieren am besten, wenn man tatsächlich direkt in ein Mikrofon singt oder mit einem Instrument reinspielt. Dann hat man noch eine gewisse Chance, auch wenn da Fehlererkennungen durchaus recht an der Tagesordnung sind. Es wäre natürlich nett, wenn man das von einem Video aus machen könnte, weil man dann im Video dirigieren kann und dann hat man auch schon wieder gute Timing-Informationen, wenn man das vom Rechner aus auswerten lässt. Da wüsste ich aber jetzt auch keine Software, die das bereits machte. Ja? Der Fehler, der da entstanden ist, das ist eine sehr gute Frage. Da würde man, was man halt machen würde, ist, man würde mitschneiden, welche Signale tatsächlich über die MIDI-Schnittstelle gelaufen sind. Also man würde den Datenstrom mitschneiden und gucken, fehlt da was im Datenstrom oder ist das später passiert? Ja, und da muss man sich dann halt an verschiedenen Stellen im Programm Debug-Ausgaben einbauen und wo halt einfach die Daten gesammelt werden und dann muss man halt vergleichen, wo ist das verschwunden. Ich habe auch festgestellt, was zur Trennung der Channels sehr hübsch ist. Emacs hat ein Makro-Recording, also damit zeichnet er auf, was eingegeben wird. Das kann ich anstellen, dann spiele ich 5 Kanäle auf einmal ein, mache es zu und dann gehe ich halt in meinen Lilypond, sage, okay, hier möchte ich den Kanal 3 haben. Und dann spiele ich mein Makro ab, nachdem ich in Sach erkenne nur Kanal 3. Und dann sage ich, hier möchte ich meinen Kanal 4 haben. Und dann spiele ich den Makro ab und sage, erkenne bitte nur Kanal 4. Da habe ich vorhin noch dran rumgebastelt. Da gehen noch deutlich mehr Noten verloren. Das heißt, die Art, in der ich die Eingabeschlange von Emacs bediene und die Art, wie er sie ausliest, sind vermutlich in dem Moment, wo Sachen wirklich mehrere gleichzeitig in die Schlange gepackt werden, ist da irgendwo eine Inkompatibilität. Irgendeiner lässt dann alles bis auf das erste Ding unter den Tisch fallen. Und ja, das wird noch lustig, das zu debuggen. Aber ich vermute, dass zumindest bei diesem Makroproblem das Problem hauptsächlich im Emacs ist. Wo das jetzt hier bei dieser Vorführung ist, wo ich nicht das Makro-Recording verwendet habe, vermag ich jetzt nicht zu sagen, da muss man halt wirklich dann überall dann Debug einschalten. Ich vermute, dass es auch hier sein könnte, dass die Eingabeschlange von Emacs Ärger macht. Ja? Hätte man noch nachtragen müssen, korrekt. Das ist natürlich bei diesen typischen Akkordeonbegleitungen sehr angenehm, uftata, 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 dass man da nicht das Nachtragen keinen großen Aufwand bedeutet. Da ist es natürlich zum einen wünschenswert, einen Modus zu haben, wo man halt eine Länge nach der anderen tippt und dann einfach jeweils zur nächsten Note springt. also eine reine Editierlösung, die einem etwas Zeit spart. Das werde ich sicherlich auch als nächstes machen. Das nächste, was da wünschenswert wäre, natürlich ist, dass er die Noten selbst erkennt. Die Daten dafür sind da, die Interpretation dafür, da muss man sich natürlich dann Algorithmen ausdenken, die aus dem signaltheoretischen Bereich bekannt sind, also sprich mit Markov-Ketten und Viterbi-Decoding und all so einem Scheiß. Die Techniken sind eigentlich bekannt. Der Unterschied hier ist, dass man die auch in einen interaktiven Prozess einbinden kann. Das heißt, der Benutzer kann ein paar Sachen korrigieren und aufgrund der Korrekturen, die als hundertprozentig sicher gelten können, kann man dann versuchen, den Rest zu evaluieren, sodass man eventuell von einer schlechten Erkennung mit nur 10 Änderungen 100 Sachen korrigiert bekommt. Also da ist natürlich viel Potenzial für Verbesserung. Ja, wenn keine weiteren Fragen ans Forum sind, dann bedanke ich mich halt für euch und eigentlich auch für die Veranstalter, dass ihr hierher gefunden habt. Und wünsche eine gute Heimfahrt.